yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch the Skies. Natürlich wieder mit meinen beiden hervorragenden Science-Fiction-Experten. Einmal Jaco. Hallo, Jaco.
Hallo.
Und einmal Ding Dong. Hallo, Ding Dong.
Moin, moin.
Nachdem wir in der letzten Ausgabe einen sehr, sehr interessanten Film besprochen haben, und zwar Barbarella, und da, ich glaube, viel Spaß mit hatten, also nicht nur bei der Sichtung, sondern tatsächlich auch im Podcast selbst und viel gelacht haben und ich glaube uns auch amüsiert haben über den Film selbst und den Inhalt, dachten wir uns, jetzt geben wir uns mal voll das Depri-Programm und haben uns für einen Film entschieden, wo ich habe gestern die Erstsichtung gemacht, da kann ich schon mal was zu sagen dann, wo ich mir schon dachte, ich war die ganze Zeit beim Gucken so, boah, das war aber schwere Kost. Und zwar haben wir uns rausgesucht The Road. Ein Endzeit-Drama mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle aus dem Jahr 2009 unter der Regie von John Hillcoat. Jetzt muss ich mal gucken, was der alles noch so gemacht hat. Ich bin gerade völlig unvorbereitet.
The Proposition, ein hervorragender Western.
Genau. Und Lawless fand ich
den richtig. Den fand ich eher mittelmäßig, Lawless, aber ja. Proposition, wie seid ihr auch Western-Fans, unbedingt mal nachholen, wenn ihr den nicht kennt. Der ist super.
Ich müsste ihn gesehen haben.
Genau, neben Viggo Mortensen sind noch zu sehen Charlize Theron und Cody Smith McPhee, der noch richtig jung war, als der Film gedreht worden ist, weil er da den Jungen spielt, den Sohn. Und ja, vielleicht erstmal, bevor wir da so richtig einsteigen, wie stehen wir denn tatsächlich zu dem Film? Ich merke gerade, ich wechsle das immer. Erst erzählen wir eigentlich die Geschichte, aber das machen wir da gleich im Anschluss. Genau, ich habe schon gesagt, ich habe den Film jetzt das erste Mal gesehen. Komischerweise, weil der damals, als er rauskam, ja sehr, sehr viele gute Kritiken bekommen hat. Und Viggo Mortensen ja irgendwie, war das danach, wo er dann verkündet hatte, dass er erstmal eine Karriere ausmacht, beziehungsweise eigentlich in Rente geht? Also, relativ schnell hat er dann auch gesagt, er geht irgendwie in Rente, aber mittlerweile ist er wieder da, das wissen wir auch. Genau, und der Film hatte damals auf jeden Fall gut auch seine Kreise gezogen, aber irgendwie ist er völlig an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Setting war oder irgendwie kein Interesse gewesen ist, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ihn das erste Mal gestern gesehen und ich glaube, der Film kickt tatsächlich nochmal ganz anders, wenn man einen Sohn hat, also wenn man quasi ein Kind hat. Weil an vielen Stellen dachte ich mir so, oh Gott, wie würdest du dich denn eigentlich verhalten? Aber das nur so am Rande. Zumindest war ich relativ fertig, als der Film zu Ende war und dachte mir so, hey, harter Tobak. Wie sieht's denn bei euch aus eigentlich? Jaco, fang du mal an.
Ja, ich habe wieder viel gelacht. Das ist eine echte Spaßbombe auf jeden Fall. Und nein, also natürlich nicht. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, als der auf Blu-ray damals rauskam, auf Videothek wahrscheinlich, nehme ich mal an, irgendwie so. Habe ihn aber seitdem tatsächlich nicht mehr gesehen. Also das ist jetzt 15 Jahre her oder so. Ich habe den schon seit Jahren hier im Regal stehen, weil ich ihn damals auch sehr verstörend, interessant, gut fand, aber habe ihn mir seitdem tatsächlich nicht wieder angeguckt. Und ich wusste natürlich noch grob, worum es geht und so ein paar Momente waren noch im Kopf. Aber trotzdem, ich habe mich sehr auf diese Neusichtung gefreut, mal wieder einen Grund, den zu gucken. Und ich weiß es, glaube ich, auch, warum ich ihn so lange im Regal habe stehen lassen. Nicht, weil der nicht gut wäre, alles andere als das. Aber da muss man schon Bock haben, sich das reinzuziehen, weil der ist schon, der zieht einen runter gewaltig. Also wenn man Downer gucken will, so einen richtigen, also den und Requiem for a Dream, so ein Double Feature und dann musst du mal ganz dringend irgendwie in den Zirkus gehen oder so, damit du wieder so ein bisschen da hochkommst. Das ist schon heftig, das ist schon wirklich heftig. Ja, und ja, wie du schon sagst, wir beide sind ja Väter ungefähr gleichaltriger Söhne. Damals war ich noch kein Vater. Jetzt das nochmal so zu gucken, macht nochmal eine ganz andere Geschichte mit einem.
Ja. Okay, Ding Dong, genau.
Dann mache ich weiter. Bei mir war es ähnlich wie bei Jaco. Ich habe den damals gesehen, als er auf Blu-ray rausgekommen ist und seitdem nicht wieder. Mochte ihn damals, gerade von dieser düsteren Atmosphäre her. Und war jetzt auch ein bisschen erstaunt, dass ich ihn jetzt nicht mehr so gemocht habe, wie ich ihn damals gemocht habe. So viel schon mal vorweg.
Oh, okay, das musst du gleich nochmal genauer ausführen. Da bin ich mal gespannt.
Dir fehlt das Kind. Dir fehlt das Kind.
Ich stehe da, ja, das ist gut möglich, das ist gut möglich. Ich glaube, ich werde auch wahrscheinlich ein bisschen alleine dastehen mit meinen Kritikpunkten, aber okay.
Na, mal gucken. Also ich fand den jetzt auch nicht perfekt, muss ich gestehen, an manchen Stellen, aber er hat mich ordentlich mitgenommen. Das vielleicht nur dazu.
Das glaube ich gerne. Wenn du Vater bist oder allgemein Elternteil, dann ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer.
Genau, wie gesagt, dann kickt er einfach anders. Ja. Und denkst du den ganzen Zeit so, wow, was würde ich jetzt tun, ne? Mhm. Und ja, aber da kommen wir gleich noch zu, worum geht's denn erstmal? Und ich habe ihm sagen lassen, Dingo, du hast was vorbereitet diesbezüglich.
Ja, ich habe mir wieder etwas zusammengeschrieben. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Belebte Großstädte, dichte grüne Wälder, saftige Wiesen, Tage voller strahlendem Sonnenschein, alles dahin. Ganz gleich, wohin man geht, überall dasselbe Bild. Überall nur karges Ödland. Die Pflanzen sind abgestorben, Tiere sind längst verschwunden. Und den wenigen Menschen, die es noch gibt, möchte man besser nicht begegnen. Denn Hunger lässt viele von ihnen Unaussprechliches tun. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Wir wissen nicht genau, was zum Niedergang unseres Planeten geführt hat, aber wir sehen die schrecklichen Konsequenzen, die damit einhergehen. In dieser lebensfeindlich gewordenen und im Sterben liegenden Welt brechen ein Vater und sein Sohn gen Süden auf. Der Tod ist ein ständiger Begleiter. So viel dazu.
Respekt. Hast du dir das selber jetzt zusammengeschrieben oder das ist?
Ja, ich schreibe mir immer alles selber zusammen.
Du hast so viel Freizeit, das finde ich faszinierend. Finde ich sehr gut, dass du sie für uns opferst. Finde ich prima.
Ich habe kein Kind.
Wahrscheinlich deswegen, ja. Aber geil, da haust du gleich noch ein Zitat von Thomas Hobbes mit raus. Voll philosophisch. Okay, ja, ihr merkt schon, die Geschichte ist... würde ich sagen, nihilistisch, also wirklich auf das Minimum reduziert mit den beiden Personen quasi, die Richtung Küste wandern durch dieses Ödland, Endzeitfilm. Mhm. An dieser Stelle, ich habe vorhin schon die Frage reingeworfen bei den beiden.
Da machst du jetzt gleich, ja.
Und die wollten mich schon fertig machen dafür.
Was?
Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Ich habe nämlich die Frage gestellt, ist es eigentlich ein richtiger Science-Fiction-Film in der Form, wie man so vielleicht sich so ein Fiction so von der Definition her vorstellt. Jetzt könnt ihr mich gerne nochmal überzeugen. Ihr meintet auf jeden Fall, weil ich hatte dann nochmal geguckt gehabt. Es gibt gar nicht so viele Filme in dem Bereich, die so explizit auf dieses Endzeit-Setting. Also klar, wir haben so ganz viele Trash-Filme in der 80er vor allen Dingen, die so Spaßdinger sind. Aber wenn man mal so runterbricht von den Filmen, die eher so größere Blockbuster sind, ne, so Book of Eli, Oblivion, ne, wir haben Waterworld, wir haben Mad Max, die ganze Reihe, da wird's irgendwann, hört's dann aber auch auf. Und ich glaube, da passt The Road auf jeden Fall sehr gut rein. Aber mir fehlte jetzt dann doch irgendwie so ein bisschen Substanz, was wir bei so bei anderen Filmen eher im Science-Fiction-Genre haben. Aber vielleicht stehe ich da auch einfach alleine, genau.
Jaco, magst du ihn zuerst fertig machen, oder?
Ich beantworte einfach die Frage. Ist das ein Science-Fiction-Film? Ja. Diskussion beendet. Nein, so einfach ist er.
Okay.
Ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Also, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, so ein Film wie The Day After wäre dann ja auch Science-Fiction, weil da fällt jetzt auch die Bombe.
Richtig,
das ist in
genau.
der Realität nicht passiert. So, das ist dann eben Science-Fiction. Aber der ist halt ganz klar im damals, Anfang der 80er, aktuell im Hier und Jetzt. Und dann passiert das, was sowieso so im Raum schwebt. Und wie würde der nächste Tag eben aussehen, wenn das jetzt passieren würde? Kann man argumentieren, ist das Science Fiction? Würde ich sagen, nee, eher nicht. Das ist eine sehr reale, sehr akute Bedrohungssituation, die man dann eben so durchspielt. Was wäre denn, wenn das jetzt heute passieren würde? Wie würde es morgen aussehen? Okay. Hier aber, es ist nicht genau betitelt, wann es passiert. Aber es ist ja auch nicht dann direkt, selbst wenn es jetzt heute wäre, es ist ja nicht der nächste Tag, es ist weit, weit wahrscheinlich in der Zukunft. Ich meine, dieser Sohn wird ja auch zum Beispiel geboren nach dem, was auch immer da passiert ist. Wir gehen jetzt mal von einem Atomkrieg aus, wir wissen es ja gar nicht. So, also mindestens liegt es dann auch schon mindestens 10 Jahre zurück. Und die Welt hat sich verändert. Es ist nicht mehr diese Welt, die man vorgefunden hat. Und für mich ist das schon ein ganz klarer Punkt, das ist Science Fiction. So, mal abgesehen davon, dass dann natürlich in dem ganzen Genre so Punkte hat, wie du schon sagst, sowas wie Mad Max, also gerade jetzt auch in der zweite oder so, da ist es ja ganz klar, das ist Science Fiction irgendwie, weil die Welt anders ist, als sie vorher war, aber ist es hier ja auch, ob das jetzt 100 oder 1000 Jahre oder 10 Jahre später ist.
Ja. Ich will mich gar nicht darüber streiten, ich wollte das nur noch mal einwerfen, ne, weil ich glaube, wenn Menschen jetzt den Film gucken und dann irgendwie das Gefühl haben, naja, so richtig Science-Fiction ist es nicht, dass wir uns einfach noch mal klar werden, wieso wir den Film vielleicht sehen. Ne? Aber ich hatte beim Gucken so das Gefühl so, okay, könnte schwierig sein. Aber abgehakt, glaube ich. Ne? Also Ding Dong, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst.
Im Grunde hat Chaco das meiste schon gesagt. Ne? Wir haben es mit einer Dystopie zu tun. Ne? Es ist letzten Endes eine düstere, deprimierte Zukunftsvision. Und die Gegenfrage wäre jetzt, wo will man es denn sonst einordnen? Ich meine, Chaco hat jetzt Atomkrieg gesagt. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, ich meine, es wird nicht genau ausformuliert. Ne? Wir erfahren, es gibt quasi, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein helles, gleißendes Licht oder sowas war. Ja, ne?
Sowas
ich denke, es ist vielleicht eher sowas Richtung ein Kometeneinschlag. Gerade wenn man bedenkt, was für Folgen dann letzten Endes daraus erwachsen. Letzten Endes spielt es aber überhaupt gar keine Rolle. Ne? Und wo will man sonst verorten? Katastrophenfilm? Weiß ich nicht. Da sind wir schon wieder zu sehr. Ich meine, letzten Endes, Chaco hat es ja schon gesagt, ne? Der Punkt, wo die Katastrophe eintritt, ist an Punkt X und dann sind wir, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Jahre, je nachdem wie alt der Junge ist, später. Also was soll das sein, ne? Ein Märchen.
Ein Märchen. Road Movie.
Es ist ja ein postapokalyptischer Roadmovie, ja? Im Grunde ist es genau das.
Ja, ja. Ich meine, bei sowas wie der Spielereihe Fallout, das ist natürlich deutlich greifbarer, ne? dass wir da so ein futuristisches Setting haben und sowas alles. Aber hier ist es, genau, aber kommen wir mal zum Film zurück. Ich glaube, das ist wichtiger jetzt, aber ich wollte es einfach nur noch mal reingeworfen haben, weil ich es da auch wichtig fand, einfach mal darüber zu sprechen. Was der Film ja wirklich hervorragend macht, ist seine Geschichte so realistisch wie möglich darzustellen. Also du hast ja irgendwie von Anfang an dieses Gefühl, das könnte genau so sein, ne? Und ihr habt ja schon gesagt, es wird ja nicht genauer definiert, was passiert ist. Ich hatte da irgendwo mal gelesen jetzt bei der Recherche gestern, dass es dann eigentlich nur entweder einen Kometeneinschlag, also ein Asteroid quasi, und einen Supervulkan sein könnte, weil da ja auch so die ganze Aschebildung und sonstiges und das alles verbrannt ist. Aber ich finde, das ist auch das Gute an dem Film, dass er uns irgendwie da auch zurücklässt und sich tatsächlich nur auf seine Figuren konzentriert und sagt, das ist mir tatsächlich wichtig. Wir erzählen nur die Geschichte dieser beiden Figuren, wie die miteinander umgehen und wie die zueinander stehen und was sie erleben. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Ja, ich brauche das nicht genauer ausformuliert. Es kann bei manchen Filmen durchaus Sinn machen und interessant sein, aber ich finde, es ist auch durchaus okay, wenn sich ein Film so ein bisschen etwas offen lässt, dass du als Zuschauer einfach spekulieren kannst. Ja, und letzten Endes, es entstehen ja keine Fragen dadurch. Ne? Also die Welt, die wir jetzt erleben, die ist halt, wie sie ist. Und es macht auch durchaus Sinn. Und es gibt keine großen, ich sag mal, Logiklöcher, die sich daraus in irgendeiner Form ergeben würden. Chaco, wie siehst du es?
Ja, er tut sich damit sogar wirklich einen Gefallen, das nicht zu tun. Weil wozu? Aus welchem Grund? Also das unterscheidet ihn, finde ich, auch von einem Katastrophenfilm, wo die Katastrophe vielleicht noch eher im Vordergrund stehen sollte. Was ist da passiert? Was passiert da gerade? Was waren die Ursachen? Wer ist vielleicht auch verantwortlich? Wie auch immer. Das ist ja überhaupt kein Thema hier. Du brauchst einfach nur dieses Setting. Und wie das da hingekommen ist, völlig irrelevant. Das würde auch, wie du schon sagst, andere Fragen wieder aufwerfen. Vielleicht auch Schuldfragen oder wie auch immer. Und wieder so ein Öko-Thema oder was weiß ich was. Nee, es geht einfach nur darum, ein Vater und sein Sohn müssen in, ich glaube, der unbequemsten Situation, die man sich vorstellen kann, ums nackte Überleben kämpfen. Und es wird eher die Frage nach Menschlichkeit aufgeworfen und nicht so nach, wie konnte es dazu kommen und wie verhindert man das? Oder das ist völlig egal. Und hätte man das noch irgendwie aufgemacht, das wär eindeutig mindestens eine Baustelle zu viel.
Gerade dieses Menschliche ist ja der Hauptfokus in dem ganzen Film. Ne? Also du hast natürlich die Beziehung zwischen Vater und Sohn, aber auch zwischen Sohn und Vater, ne, die ja dann im Laufe der Geschichte ja auch immer wichtiger und mehr Stellung einnimmt, weil der Vater natürlich die ganze Zeit das Gefühl hat, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin? Ich glaube, das hat uns dann beide auch am meisten beschäftigt, Jaco, gehe ich schon aus, zu wissen, okay, irgendwann ist der Junge einfach auf sich alleine gestellt in dieser grausamen, brutalen Welt und diese grausame, brutale Welt, das schafft The Road richtig, richtig toll, ne? Weil die Klamottenfrage ist total wichtig, Schuhe sind super wichtig, ne? Es gibt kaum noch Nahrungsmittel. Wir haben ja gerade gesagt, das ist irgendwie nach der Katastrophe 8, 9, 10 Jahre danach. Die umherstreifenden letzten Menschen, die man so findet, die haben was weiß ich für grausame Dinge erlebt und sind selber irgendwie grausam geworden zum größten Teil. Und Kannibalismus ist ein Dauerthema. Wie schmeckt Menschenfleisch nach Hühnchen?
Lies es mal, ja.
Und der Film hatte ja auch kein riesiges Budget, glaube ich. Ich habe nicht mehr geguckt, wie viel Budget, aber ich bin zumindest der Meinung, irgendwann mal was gelesen haben. Und er schafft es aber trotzdem in seinen manchmal vielleicht auch spartanischen Bildern, weil sie bewegen sich ja viel irgendwie auf Wegen oder im Wald oder sowas umher, schafft das trotzdem, so eine dichte und düstere Atmosphäre zu erschaffen, dass du ja wirklich die ganze Zeit so, boah, das Gefühl hast, der drückt, der Film. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht mit dieser Inszenierung, die der Film auch schafft.
Das muss er ja auch. Oder beziehungsweise er muss gewisse Dinge gar nicht machen, ne? Weil, genau das ist ja, die Welt ist zerstört, es ist alles öde, es ist verbrannt, es ist nichts mehr da. Und wie muss man das mit so einem Bombast aufblasen oder irgendwelche Settings? Nee, du nimmst einfach eine karge Landschaft, die findet man auch überall relativ einfach. Und lass einfach diese Person darin wirken. Und was der Film macht, vielleicht ist es noch ein bisschen trister darzustellen, als es vielleicht ohnehin wäre, was mir halt super aufgefallen ist, dass in dieser Welt scheinbar Farben nicht mehr existent sind. Mhm. Oder nur noch so richtig matschige, grau-braun Brühtöne, die alle so, es scheint, als wenn komplett die Farbe aus dieser Welt verloren gegangen wäre, wo du halt eben Kontrast hast, diese wenigen Rückblenden, die man da noch hat, die dafür dann so knallig gefilmt sind. Also da ist das Gras so grün, ne, in diesen Rückblenden, wenn er sich so an seine Frau erinnert, im Garten und da ist die Schaukel und so. Da denkst du dir, boah, das ist ja so überfiltert eigentlich, das muss es ja auch sein. So, nochmal diesen extremen Kontrast, da war alles schön, da war alles hell und jetzt haben wir nicht mal mehr das. Also nicht mal mehr Licht haben wir. Und ja, was willst du da auch mehr machen? Willst du da irgendwelche Bauten hinstellen oder irgendwelche futuristisch, du brauchst ja nicht mal irgendwelche großen Trümmer oder Ruinen hinstellen. Das ist ideal, so wie es ist, weil es auch dieses Gefühl schafft von, es gibt nichts mehr, es ist nichts mehr übrig. Es ist einfach alles nur noch Schutt und Asche und das macht es ja noch trostloser, noch düsterer.
Ja, es ist eine krasse Bildsprache, die dieser Film hat. Ein sehr vereinnahmendes Szenenbild und ich finde auch, wir haben jetzt gesagt, es ist halt einfach, es braucht nicht viel dazu, um so eine Welt darzustellen. Aber ich finde, dass dieser Film es bedeutend besser macht als viele andere Filme. Wir haben jetzt am Anfang schon die 80er eingeworfen mit den Endzeitfilmen, hauptsächlich aus Italien, die halt aus der Klapperschlange und Mad Max erwachsen sind. Ich meine, die Dinger, die sehen nicht nach Endzeit aus. Und das haben wir auch bei vielen anderen Produktionen einfach. Aber was wir hier haben, ist halt wirklich, du glaubst es dieser Welt, dass alles tot ist. Ja. Weil alles, du hast es schon gesagt, wir haben eigentlich nur Braun- und Grautöne. Wenn mal eine Farbe durchdringt, dann ist es rot von frischem Blut. Die Rückblenden, die sind natürlich überspitzt, weil es letzten Endes die Träume sind, die Hauptfigur, der Vater letzten Endes hat. Und da passt es halt auch irgendwo alles ein bisschen greller darzustellen, ne? So wie die Erinnerung halt eben ist unter Umständen. Und was wir halt zu Gesicht bekommen, es sieht auch überhaupt nicht günstig aus. Nein. Wir haben jetzt zwar gesagt, das Budget ist niedriger, aber ich finde, diese Welt ist unglaublich glaubhaft in ihrer Darstellung, weil wir sehen trotzdem die Ruinen, wir sehen trotzdem Wälder, wir sehen so Panoramashots von, ich sag mal, Wäldern aus toten Bäumen. Dann haben wir auch vom Sounddesign her, wir haben immer wieder lautes Krachen, weil Erdbeben sind oder weil die toten Bäume umstürzen. Mhm. Also wenn man das jetzt vergleicht mit sowas wie, ich nenne mal prominentes Beispiel, The Walking Dead, wo du irgendwann in den, was weiß ich, 8., 9. Staffel, da sind sie ja auch schon jahrelang, nachdem die Menschheit zugrunde gegangen ist. Und das sieht irgendwie alles nicht so richtig nach krasser Apokalypse aus. Irgendwie hast du trotzdem immer das Gefühl, das könnte jetzt auch irgendwo um die Ecke sein. Ja, und das krasses Gegenteil hier. Also wirklich ganz toll gemacht, finde ich persönlich.
Ja, es ist ja detailliert, aber nicht spektakulär detailliert. Also man achtet halt sehr darauf, dass es authentisch irgendwo wirkt, ne? Wenn du schon sagst, diese italienischen Endzeitfilme, das ist natürlich kein Vergleich, die sind zu irgendeinem Baggersee gefahren, so, da steht auch nichts rum, aber du siehst ganz genau, ey, da bin ich auch schon schwimmen gegangen, ne? Das ist halt so. Aber hier wird wirklich drauf geachtet, dass du diese Welt auch wirklich so kaufst, wie sie sein soll. Ne, und das mag nicht spektakulär wirken, aber es trifft genau diesen Kern. Ne?
Ja, ich würde aber fast sogar dahingehend sagen, dass gerade weil er nicht versucht, spektakulär zu sein, umso spektakulärer wirkt. Weil es wirkt nicht so überzeichnet. Es wirkt nicht wie, wir müssen jetzt irgendwie was ganz, ganz Krasses zeigen, sondern gerade weil man so diesen natürlichen Niedergang zeigt, hat es irgendwie was, nochmal eine ganz andere Wirkung.
Ist ja auch so.
So beiläufig ist es.
Es ist ja auch so, man könnte auch falsche Erwartungen an den Film haben, weil er ist ein Film, der absolut nicht auf Spektakel setzt. Und wenn man so hört, da geht's um Kannibalismus und so ein Roadmovie und Apokalypse und hast du nicht gesehen, könnte man auch denken, wow, da geht jetzt gleich richtig der Butzebär ab. Und das ist überhaupt nicht so. Also das ist ein richtiger Slowburner, aber der trifft da auch, finde ich, genau diesen richtigen Ton. Er ist auch, ich will nicht sagen, anstrengend zu gucken, das wäre falsch, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute damit ein Problem haben, sich den anzuschauen. Weil er halt sehr, sehr gemütlich nach vorne geht und sehr viel Wert auf so kleine Dinge legt, auf diese, gerade diese Vater-Sohn-Thematik. Und aber auch nicht so die Riesenmomente eigentlich sucht, die dann im großen theatralischen, wir fallen uns in die Arme und schreien uns an und weiß der Kuckuck nicht was. Das sind so ganz kleine Dinger, die manchmal auch ein bisschen zäh wirken, weil er sie eigentlich immer wieder erzählt in so kleineren Momenten. Aber das ist, ich fand das diesmal noch deutlich als vorher, mag sein, weil ich selber einen Sohn habe, vielleicht aber auch, weil ich den doch, auch weil ich älter, reifer, weiß ich, die mit anderen Augen sehe, hat er mich so bewegt diesmal in diesen Momenten. Und ich weiß genau, was er will, und das hat er bei mir diesmal total geschafft. Aber das kann auch komplett daneben gehen, wenn man sich auf einen anderen Film irgendwie einstellt.
Ja, so ist kein Mad Max, ne? Wenn du jetzt wirklich hörst, Kannibalen und Endzeit, dann klar, dann kommen halt bestimmte Filme einem vielleicht in den Sinn. Das ist The Road nicht. Ja, aber dadurch wirkt er halt nochmal so krasser. So wie du sagst, da gibt's kein Spektakel. Auch in seinen Action-Szenen, auch in seinen, sagen wir, in Anführungszeichen brutaleren Momenten, wirkt es fast beiläufig. Und das macht's wieder unglaublich realistisch, finde ich persönlich. Mhm.
Ja, dieser Überlebenskampf, der ist einfach so nah, so dicht, ne, und so auch so nachvollziehbar, finde ich, an vielen, vielen Stellen. Und ihr habt auf jeden Fall recht, dieser Stil des Films, ich glaube, den muss man einfach auch nochmal wirklich auch anmerken, dass der wirklich gelungen ist, ne? Nicht nur dieses Farbenspiel tatsächlich, sondern auch diese Geräuschkulisse, die du einfach hast und diese Bedrohung die ganze Zeit. Wenn die sich irgendwo im Wald verstecken, dann knackt es, dann fällt ein Baum um oder sonstiges und du hast wirklich dieses ständige Gefühl von Gefahr von ihnen. Dieser Überlebenskampf, der wird einfach so hervorragend in Szene gesetzt. Aber ja, das ist ein sehr langsamer Film natürlich. Ich glaube, wenn man da rangeht und denkt so, okay, jetzt passierte gleich die Fat Action. Hatte ich tatsächlich gestern an manchen Stellen, wo ich mir dachte so, okay, was passiert da jetzt? Aber ehrlich gesagt hat er eine Waffe dabei mit zwei Schuss. Mhm. Ich glaube, von Anfang an ist auch klar, dass es da nicht darum geht, sondern eher um diesen Überlebenskampf und das Menschliche. Und das würde ich jetzt nochmal einwerfen wollen. Das wäre jetzt der nächste Punkt. Wir haben ja jetzt schon gesagt, von dieser Beziehung zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater. Und das ist ja was die ganzen Film ja so weiter fortgeführt wird. Auch immer in diesen sehr gut geschriebenen Dialogen, finde ich, zwischen den beiden, die auch sehr realistisch sind und einfach authentisch sind. Weil der Junge versucht natürlich, diese Welt für sich zu begreifen und zu verstehen, ist aber auch damit aufgewachsen und kennt auch gar nichts anderes. Sie waren zwar nicht die ganze Zeit unterwegs, das wird ja dann auch deutlich, weil bei den Rückblinden sieht man ja die Mutter immer noch die ganze Zeit, die sich ja dann, sollen wir schon spoilern? Ich glaube, ist egal, oder?
Das ist auch für die Handlung relativ irrelevant. Man weiß von Anfang an, die lebt nicht mehr.
Sie ist ja nicht mehr da, genau.
Ja.
Ne? Also man in den Rückblinden, dass sie sich quasi dann auch einfach das Leben genommen hat, also einfach alleine losgezogen ist und irgendwo einsam gestorben ist und die beiden zurückgelassen hat und sie wollte den Jungen eigentlich auch mitnehmen. Mitnehmen, das klingt auch so witzig, ey.
Mhm.
Und der Junge versucht halt dann irgendwie das alles zu begreifen. Die treffen zwischendurch zum Beispiel auch auf, wo er, also es ist nicht so ganz deutlich, ob das tatsächlich ein Junge ist, den er sieht oder nicht, oder weil der Vater ihm nicht glaubt und so. Aber er versucht natürlich auch Kontakte aufzunehmen zu den Menschen, die sie so treffen. Und was mich richtig mitgenommen hat, da könnt ihr gleich nochmal zu sagen, wie es euch dabei ging bei diesen Dialogen auch. Die sprechen ja dann nachher ständig von so gut und böse Schemen,
ja.
Ne? Und wie schwierig das die ganze Zeit. Ich glaube, auch für den Vater einfach ist dieses Gute, seinem Sohn weiterzugeben. Was bedeutet denn überhaupt Menschlichkeit? Und er interpretiert das quasi, indem er sagt, das Feuer, wir müssen das Feuer vortragen, wir müssen das Feuer behalten in uns, also quasi diese Menschlichkeit, dieser Glaube an das Gute. Und das ist super schwer im Laufe dieser Handlung, das immer aufrechtzuerhalten. Das ist richtig gut gemacht. Ja, gut.
Hast du aber auf alles richtig gesagt. Für mich war das auch der Schwerpunkt des Films. Also relativ früh fragt der Sohn ja auch seinen Vater, sind wir immer noch die Guten? Und der Vater sagt, ja, und das werden wir auch immer sein. Aber das wird ja dann später in Frage gestellt. Aber es ist, aus Sicht des Jungen wird das sehr schwierig, weil der Vater halt irgendwann versucht natürlich sein Kind zu schützen und ihn auch auf diese Welt vorzubereiten, indem man eben nicht sehr naiv allen Leuten sagen kann, hey, ich hab dich lieb und komm doch mit und ne, nimm doch hier was zu essen. Was der Sohn natürlich aus einer kindlichen Gutherzigkeit immer machen will, weil er so versteht, wir sind die Guten, ne? Wir sind nicht die Bösen. Und gleichzeitig versucht der Vater ihn irgendwie darauf vorzubereiten, was passiert, wenn ich nicht mehr bin. Er muss in dieser Welt klarkommen, er darf nicht jedem vertrauen. Und irgendwann geht es auch wirklich darum, lieber wir als die. Und dann entsteht dieser Konflikt, weil der Sohn dann zum ersten Mal, vermutlich, was wir hier sehen, begreift, Moment mal, aber wenn wir die Guten sind, dann können wir das doch nicht machen. Und das ist, finde ich, die ganz, ganz große Stärke dieses Films, diesen moralischen Kompass so in Frage zu stellen, aber ohne zu sagen, der ist jetzt gut und der ist böse, weil ich verstehe den Vater in der Situation komplett. Ich verstehe aber auch den Jungen, der denkt, was ist denn hier auf einmal los? Ne? Was macht mein Vater da? Das widerspricht ja all dem, woran ich immer so ein bisschen geglaubt habe. Und das ist ein wahnsinnig starker Moment, dieses Thema dieses Films. Das finde ich, also darüber nachzudenken und das ist so nachvollziehbar, das zermürbt einen wirklich. Also mich hat das echt fertig gemacht, weil ich beides total nachvollziehen kann.
Ja, für mich war es so, ich sag mal so, der Vater hat für mich so die harte, ungeschönte Realität wieder gespiegelt, wie man, ich sag mal in Anführungszeichen, sich verhalten muss, wenn man überleben möchte. Wohingegen der Sohn für mich sowas wie der Anker der Menschlichkeit oder das Licht der Menschlichkeit, wenn man so sagen möchte, war, weil letzten Endes war es ja
Gott.
Ja, weil letzten Endes ist es ja so, dass der Vater so dieses Menschliche, diese Humanität, diese Empathie gar nicht an seinen Sohn vermittelt, was wir so sehen, sondern es ist eher der Junge, der quasi den Vater wieder so zurückholt aus dieser Realität und dann sagt, hey, guck mal, das ist doch problematisch, ja. Und dann eher als eben so, ich sag mal, diese Menschlichkeit dann einfach fungiert, ne? So, ich gehe jetzt wieder zu The Walking Dead, da haben wir solche Themen ja auch mit drin, ne? Wie Rick Grimes sich dann irgendwann verändert, ne?
Ja, das ist mir gerade noch eingefallen, er bezeichnet ja irgendwann seinen Sohn nochmal so als, wie siehst du deinen Sohn? Ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Und dann meinte er, das ist, ich sehe ihn als Gott, ne? Und dann meinte der andere so, wäre aber traurig, wenn es der letzte Gott auf Erden wäre oder so, ne? Das fand ich auch, also wie gesagt, die Dialoge sind wirklich richtig gut geschrieben. Ding Dong, aber du hattest gesagt, du hast so ein paar Probleme jetzt mit dem Film, also vielleicht ein bisschen hochgestellt, aber tatsächlich, dass du so ein paar Schwächen gefunden hast. Ich würde mal auch mal was einwerfen, und zwar die ständigen Rückblicke. Das war mir irgendwann zu viel, ehrlich gesagt. Das hätte es gar nicht in der Breite episch gebraucht. Genau, aber hau gerne mal raus.
Ja, also was mir halt im Vergleich zur ersten Sichtung, was ich halt damals nicht so empfunden habe oder mir nicht so aufgefallen ist, ist halt, dass es für mich so gewirkt hat, als ob dieses Kind überhaupt nicht an diese Welt gewöhnt ist. Und dabei kennt er ja eigentlich nur diese Welt, sage ich mal. Ich gehe jetzt wieder zu The Walking Dead einfach. Das ist so wie Judith, das ist ja die Tochter, die Rick Grimes hat, die dann am Anfang ein Baby ist, die sich ja auch in dieser Welt zurechtfindet und dann eben ganz anders ist als er. Er wirkt irgendwie für mich so ein bisschen weltfremd, womit ich so ein bisschen meine Probleme hatte, um ehrlich zu sein. Ich weiß, euch ging es scheinbar nicht so.
Doch. Durchaus, man redet das mal weiter.
Ja, ich bin auch ehrlich, das hat mich dann auch teilweise ging es dahin, dass es mich fast schon, genervt hat, nicht fast genervt hat. Ja? Weil wir haben eine Szene, wo er... Ich kann es zum gewissen Grad verstehen, weil es ein Kind ist, aber gleichzeitig eben ein Kind, das in einer derart lebensfeindlichen Welt überlebt, dass es vielleicht doch irgendwie die Situation schon was kennen müsste. Wir haben so eine Situation, wo es in Schockstarre verfällt und es muss weggetragen werden. Dann haben wir eine andere Situation, die hast du schon angesprochen, wo es ein anderes Kind sieht und der Vater sagt, bleib hier und es rennt auf einmal los und begibt sich damit halt in eine potenzielle Gefahr. Ja, und häufig hatte ich auch den Eindruck, dass das Kind immer so ein bisschen guckt, als ob es Dinge zum ersten Mal sehen würde, was natürlich durchaus sein kann, weil wir nicht wissen, wie lange es quasi, also wir haben ja gesagt, es ist ein Kind gewesen, also es ist geboren worden, kurz nachdem die Welt zugrunde gegangen ist und die haben in ihrem Haus weitergelebt. Wir wissen nicht, ob Mutter und Vater mit dem Kind jetzt jahrelang nur in der Hütte waren. und das quasi vor dieser Welt beschützt haben da drin. Das wissen wir nicht. Es ist nicht ausformuliert. Ich halte es aber irgendwie für unwahrscheinlich, dass ein Vater nicht versucht, sein Kind irgendwie die wichtigsten, ich sag mal, Überlebensprinzipien beizubringen. Ja? Und dann finde ich das halt so ein bisschen seltsam. Ja? Wir haben da so einen Dialog, wo sie sich in einem, ich sag mal, Bunker verschanzen, in so einem Luftschutz-Tornado-Bunker, sag ich mal. Und dann hören sie um Geräusche und dann sagt der Junge, das ist ein Hund. Und dann sagt der Vater, jemand wird bei ihm sein. Und dann sagt der Junge, wer? Und ich denke mir so, wer ist das? Was sind das für komische Frage? Wisst ihr, wie ich meine?
Darf ich zuerst? Weil ich habe das so interpretiert, weil in einem Rückblick, wo die Mutter dann quasi sagt, sie kann nicht mehr und sich das Leben nehmen möchte, sagt sie am Ende, ihr müsst zur Küste.
Ja.
Und ich habe das immer so verstanden, dass sie tatsächlich bis vor kurzem noch in dieser Hütte gewesen sind, die Mutter sich dann das Leben genommen hat und dann losgezogen sind.
Mhm.
Und dann kennt er tatsächlich nichts außer diese Hütte. Aber das kann man natürlich jetzt nicht genau nachvollziehen, aber ich habe zumindest diese Szene so verstanden.
Da würde ich gleich eingrätschen, das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, wir sehen nochmal bei diesen Rückblenden, das Kind ist auf jeden Fall kein Baby mehr oder so, man sieht es irgendwie.
Genau.
Und ich gehe mir davon aus,
der
Junge ist vielleicht 9 oder 10 Jahre maximal am Ende des Films.
Mhm.
Ich würde auch den, da ist er vielleicht 6, vielleicht, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Aber sie sind jetzt nicht irgendwie schon seit 10 Jahren on the road. Das auf jeden Fall nicht.
Nee, das nicht.
Und der Junge hat vielleicht hat er zum ersten Mal in diesen ganzen Jahren ein anderes Kind getroffen. Kann ja sein, ich meine, so viel ist da nicht los.
Das glaube ich tatsächlich, ja.
Und, aber unabhängig davon, selbst wenn das nicht so wäre, mir ist es nämlich auch aufgefallen. Ich dachte auch, wo hat dieser Junge eigentlich diesen moralischen Kompass her? Weil, wie du schon sagst, eigentlich müsste er ganz andere Dinge gewohnt sein. Ein Kind, das unter gewissen Bedingungen aufwächst, wächst ja auch zu einem ganz anderen Menschen einfach heran. Das ist einfach so.
Ja.
Der war mir im Prinzip auch dafür zu menschlich, zu sehr auf Gerechtigkeit bedacht. Aber ich denke, das ist auch der Sinn des, also dadurch funktioniert dieser Film ja auch erst so, das ist vielleicht auch ein bewusst in Kauf genommenes Ding, das soll ja diesen Gegenpol bilden und vielleicht auch die Frage aufwerfen, ist Menschlichkeit auch vielleicht etwas, was bei einzelnen Menschen, ist Menschlichkeit generell was Gutes, ist das in der Natur des Menschen, nicht alles nur schlecht zu sehen? Vielleicht gibt es ja diese Menschen, die von sich aus wissen, was richtig und was falsch ist. Also vielleicht ein bisschen überspitzt, ein bisschen märchenhaft vielleicht auch, wie auch immer. Aber dadurch funktioniert das ja, finde ich, noch mehr, dieser Kontrast, der dann eben passiert. Das muss für mich nicht komplett realistisch sein, wenn es mir der Film wie hier so verkauft. Das muss nicht jeder teilen. Aber mir kam es am Anfang auch so vor, aber am Ende habe ich gedacht, nee, das passt schon so. Und wenn das nicht so ganz realistisch ist, vielleicht ist es auch gewollt so. Könnte ich mir vorstellen. Was mir zum Beispiel noch eingefallen ist, ist diese Szene, wo, wie du meinst, wo sie in diesem, sag ich mal, Bunker sitzen, wo sie halt diese ganzen Lebensmittel finden. Und dann gibt's ja auch, der Vater gießt sich dann wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahren einen Jack Daniels ein, den sie da finden, und zündet sich eine Zigarette an. Und der Sohn offensichtlich hat das auch noch nie gesehen. Ne? Der so, darf ich das auch? Ja, nee. Und dann meint der Vater auch, und das habe ich mir vorher auch schon gedacht, der sagt sowas, für dich komme ich aus einer ganz anderen Welt. Und dann denke ich mir, ja, der Junge weiß gar nicht, wie es vorher war. Also das ist für den so völlig absurd. Der Vater erzählt ihm bestimmt irgendwelche Geschichten, aber das muss für den auch wie so ein Märchen sein. Und das sind so kleine Dinge. Da raucht er eine Zigarette, da trinkt der Vater irgendwas, was ich nicht kenne. Oder sowas wie Musik hören oder irgendwas. Das ist für den ja was, das kennt der gar nicht. Und auch das fand ich irgendwie so krass in dem Moment. Ich habe darüber auch schon vorher nachgedacht, dass das nochmal so ausformuliert wird. Ne? Das ist was komplett, als wenn die von zwei verschiedenen Planeten kommen würden. Und manchmal blitzt das dann eben so auf.
Ich meine, wenn du in der Welt aufgewachsen bist, wo noch Kühe grasen und die Weide quasi grün ist, aber das nie kennengelernt hast, dann kannst du das zwar in Büchern sehen und lesen, aber du denkst dir die ganze Zeit, genau, du denkst so, ja, okay, das ist wie Dinosaurier, als wenn du so einen Dinosaurier auf dem Bild siehst. Ne? Aber ihnen echt zu sehen, ist halt nochmal, oder erlebt zu haben, ist halt was anderes, als wenn du nur davon hörst.
Von daher verstehe ich auch diesen Kritikpunkt. Wie gesagt, woher soll der Junge denn so sein, wie er ist? Aber ich schiebe das eben darauf, dass das auch die Absicht des Films irgendwo ein bisschen ist.
Ja, das denke ich auch. Ich kann halt nur sagen, mich hat es dann diesmal irgendwie ein bisschen gestört, weil es für mich zu nicht ganz nachvollziehbar war. Ja, wir haben da einfach auch so, ich meine, Thomas, du hast gesagt, dir hat das jetzt ein bisschen zu viel, wie die Rückblenden waren. Für mich hat eher ein bisschen die Zeit gefehlt, die zwischen Geburt und dem jetzigen Alter einfach war. Ja, weil ich mir halt denke so, hey, das sind viele, viele Jahre. Wie haben die überlebt in dieser Welt? Ich meine, wir sehen ja, klar, das hat sich mit Sicherheit gesteigert, wie schlimm der Zustand ist von dieser Welt. Aber wie haben sie das alles es überstanden. Ich meine, wir erfahren ja, es gibt Kannibalismus, es gibt Gruppen, die durch die Gegend ziehen und andere umbringen und nach Nahrung suchen. Ja, wie kann das sein, dass man denen nie begegnet ist in dieser ganzen langen Zeit? Ja, und wie kann ein Vater seinen Sohn nicht auf diese Welt vorbereiten? So wirkt es ja so ein bisschen, ne? Weil wir ja diese Extreme haben. Ne? Dann denke ich mir so, hey, du, wenn du der Vater bist, dann möchtest du, dass dein Kind überlebt, und dann reicht es eben nicht nur ihm jetzt einfach mitzunehmen und ihn zu beschützen, sondern du musst ihm ja beibringen, wie er sich selbst schützen kann und auf was er achten muss. Und ich weiß nicht, so wie ihr ja schon gesagt habt, ich glaube, da würde das Kind nicht mehr so empathisch und human rüberkommen, wenn es in einer Realität aufwächst, wo du sagst, ey, pass auf, Menschen sind gefährlich, ja, trau niemanden. Es kann jeder, könnte dich umbringen wollen, so. Aber wie gesagt, ich verstehe es. Es hat mich halt nur in diesem Fall diesmal irgendwie ein bisschen rausgeholt. So.
Aber wisst ihr, was der unrealistischste Part quasi des ganzen Filmes ist?
Hau raus.
Dass sie nur eine Waffe haben. Zwei Schuss. Es tut mir leid. In den USA existieren 670 Millionen Kleinwaffen. Ja?
Ja.
Nur Kleinwaffen. Da rede ich noch nicht von großkalibrigen Gewehren oder sonstigen. Und es gibt halt nur noch so ein paar Schusswaffen, selbst nach 8 Jahren oder sowas. Das machen andere Endzeitfilme mit der USA vielleicht auch ein bisschen klischeehafter, ja, aber ich glaube, das ist realistischer.
Ja, aber muss ich natürlich sagen,
diese
Zwei-Kugel-Thematik ist ja auch wichtig. Wenn die jetzt bis an die,
ja,
die,
ist richtig,
an die Szene,
ja, ja.
Szene bewaffnet, ne? Der Film spielt ja von vornherein, wir haben nur diese zwei Schuss und der Vater bringt seinen
Sohn.
Ja. Auch wenn er ihn auf diese Welt in vielen Dingen scheinbar nicht vorbereitet hat. Er hat ihn vorbereitet im Notfall, wie man sich selber umbringt. Und das ist halt auch schon krass. Also diese Szene fand ich auch so erschütternd. Ne? Wie du deinem kleinen Kind sagst, du weißt, was du zu tun hast, ne? Wenn Scheiße läuft, in den Mund, wir üben das jetzt nochmal.
Mhm.
Überleg dir das mal. Ne? Das ist halt, es würde ja nicht funktionieren, wenn die sagen, naja, wir haben ja noch eine ganze Artillerie, wir ballern die erstmal weg. Geht halt nicht. Muss der Film so machen, damit das funktioniert.
Ja, aber ich muss sagen,
ich
muss sagen, mir gefällt es echt besser, um ehrlich zu sein, als wenn du jetzt, nehmen wir Mad Max oder, ist ja eigentlich egal, die meisten Endzeitfilme, da ist immer noch genug Benzin und genug Munition und es ist irgendwie alles noch da. Da gefällt mir das hier dann doch letzten Endes besser, auch wenn man jetzt sagen kann, okay, wahrscheinlich wäre noch mehr Munition und noch mehr, wahrscheinlich wären noch mehr funktionierende Waffen da. Ich finde es trotzdem realistischer, ne? Und letzten Endes geht es ja auch ganz arg darum, wir haben jetzt gesagt, immer Überlebenskampf. Dieser Kampf ums Überleben besteht ja zu großen Teilen tatsächlich daraus, sich warm zu halten und Nahrungsmittel zu finden. Es ist ja weniger dieses, wir müssen gegen Menschen kämpfen, sondern es ist auf der niedrigsten Basis, ja. Ich brauche Kalorien, damit mein Körper funktioniert. Ja, das ist ja der richtige Kampf, der hier geführt wird. Kampf gegen das Wetter, Kampf gegen Hunger.
Ja, da fand ich es fast faszinierend, dass sie immer noch irgendwelche Konserven irgendwo finden. Weil da dachte ich mir, die müssen schon längst ratzeputze leer sein. Mhm. Irgendwie. Aber,
ja. Ja, aber wenn du so einen Bunker irgendwo im Garten hast und
Rettung, ne? Ne? Aber dann irgendwo zu gucken, ob an der Tankstelle irgendwo noch eine Dose rumliegt, ich glaube, das ist dann Brot aus Kunst, weil die müssen ja alle abgefrühstückt sein.
Ja, gut, aber sonst hätten wir ja nicht so eine Szene wie mit dieser Coca-Cola-Dose, die das Kind das erste Mal trinkt und wo wir so diesen Slogan quasi haben.
Die war auch schön.
Coca-Cola,
ja.
Wir versüßen selbst die Postapokalypse.
So, und deswegen kritisiere ich das ja auch nicht. Das könnte man jetzt auch.
Ja, natürlich.
Aber sonst funktioniert das ja alles nicht.
Ich würde nochmal zum Ende so ein, zwei Spoiler-Sachen jetzt raushauen. Also guck den Film.
Bitte.
Punkt.
Mit euren Kindern. Ganz toll. So Kindergeburtstag oder so.
ich finde ja, was der Film auf jeden Fall sehr schnell deutlich macht, wohin die Reise geht. Ne? Also am Ende sollte, glaube ich, niemand überrascht sein, wie es tatsächlich ausgeht. Trotzdem hat man am Ende das Gefühl so, uff, da ist jetzt echt der Schlag in die Magengrube. Weil der Vater stirbt ja dann am Ende, ne? Der ist ja sowieso schon todkrank, das wird ja an vielen Stellen dann gezeigt, der spuckt ja dann irgendwann auch Blut, ne? Und du hast schon das Gefühl, okay, es geht zu Ende. Und es ist ja auch diese ganze Thematik des Films, ne? Diesen Überlebenskampf an seinen Sohn, dass er alleine ist, dann weiterzugeben. Und das war eine sehr intensive Szene, trotz dass es irgendwie so vorgebaut wird. Und was ich noch einwerfen wollte, die Szene, wo sie am Strand beklaut werden, die Schuhe gestohlen werden und der Junge ja dann alleine gelassen wird, dann passiert ja auch nichts. Und dann verfolgt er ihn ja. Und das ist so die Szene, die wir vorhin meinten mit dieser Moralgeschichte, ne? Und wo dieser Dieb sich dann komplett nackt ausziehen muss und sie ihn alles wegnehmen oder er ihn alles wegnimmt und der Sohn aber eigentlich sagt, so, das können wir nicht tun und dann kehren sie ja später zurück, aber da ist er schon weg und lassen dann nur die Sachen da. Das fand ich, das war echt harter Tobak. Andere Sachen fand ich dann eher so, das mit dem Kannibalenhaus war vielleicht ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
Was ist
aber
da übertrieben in dem Kontext? Also.
Nee, dass sie so viele Menschen noch gefunden haben. Aber das fand ich wirklich, das war hart. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Was waren da so Szenen, wo ihr sagt, so, uff, da musste ich schlucken, ehrlich gesagt.
Ja, bei mir definitiv schon am Anfang, aber ich habe beschrieben mit, wir haben nur noch zwei Kugeln und ich zeig dir mal, was du im Notfall machst. Mhm. Da denke ich, boah, das ist echt heftig. Und wie du auch beschrieben hast, die Szene mit diesem Dieb, sage ich mal, bei dem man ja auch im ersten Moment denkt, dieser Sohn schläft am Strand ein, während sein Vater versucht, da so ein Schiffswrack irgendwie zu gucken, ob da irgendwas ist. Mhm. Und du siehst ja, der schleicht sich mit einem langen Messer an. Du denkst, okay, der Junge ist jetzt hin. Der wird ihm die Kehle durchschneiden, aber er hat's ja nicht. Er hat ihm dann alle Sachen geklaut, hat das Kind schlafen lassen. Also im Prinzip die humanste Version von, ey, ich brauche nur euer Zeug, ich will euch nichts tun. Sie verfolgen ihn und dann passiert ja genau das. Also die hätte ja auch einfach nur sagen können, gib uns den Scheiß hier wieder und verpiss dich. So, ne? Aber nein, er muss doch seine Klamotten ausziehen, die dem Vater geben, obwohl man, was willst du mit den Lumpen? Also die werden dir im Notfall auch nicht den Arsch retten. Lass ihm doch wenigstens die. Da überschreitet der Vater vielleicht diese Grenze. Das ist genau der Punkt, wo der Sohn sagt, nee, das geht nicht. So. Und da kippt das auch so ein bisschen. Wo auch, ne, man nicht sagen kann, ey, jetzt bist du nicht mehr der Gute. Das ist zu viel.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie auch, das hat mich auch sehr bewegt, weil ich mir auch vorstelle, wie sich dieses Kind dann fühlen muss.
Ja.
Und vielleicht auch dieser Vater. Weil für dieses Kind bricht da, glaube ich, komplett diese innere Welt, die er noch hat, diese moralische Welt, die ist dann hin, ab dem Punkt.
Ja, aber gleichzeitig, ich sag mal, es ist ja klar, er hat den Sohn jetzt nicht getötet, aber hat letzten Endes ja alles weggenommen, ohne dass, wenn sie ihn jetzt nicht gefunden hätten, ebenfalls gestorben wären.
Richtig, aber, ja, ist halt dieses, man hätte auch noch das Kind mitschleppen können, auf den Grill hängen können. Hat er ja auch nicht gemacht.
Natürlich, natürlich.
Und das,
ja, du hast ja eigentlich schon ganz gut gesagt, das ist die humanste Form.
Die man,
nein, ich weiß nicht, ist es die humanste Form?
Ja, ich
weiß
sagen,
nicht, ist es die humanste Form?
Ich nehme die Dose Ananas mit, den Rest kriegt ihr. Nein, natürlich. Ich nehme was.
Ja,
ich
ja, natürlich. Ja, gleichzeitig, ich weiß nicht. Ich muss jetzt sagen, mal angenommen, er hätte das Kind jetzt einfach erstochen, ja, ist der Tod nicht vielleicht fast humaner, als wenn dieses Kind.
Jetzt machen wir moralische Debatten.
Ne? Ja, natürlich, aber ich meine, wir müssen sie stellen letzten Endes. Ja. Ich meine, klar, wir kriegen jetzt in diesen 100 Minuten oder wie lange der Film geht, sie finden durchaus Nahrungsmittel. Aber es ist eigentlich, wird ja transportiert, dass es nicht die Normalität ist, dass man ganz einfach Nahrung findet.
Ja.
Ja, wir haben ja vorher auch noch diesen alten Mann, der, ich sag mal, am Verhungern ist, den sie treffen, gespielt von Robert Duvall. Also wir kriegen schon mit, wie wichtig die Lebensmittel sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, ohne die ganzen Sachen, die sie da hatten, dass sie nicht leben werden oder überleben werden und dass sie dann auf kurz oder lang letzten Endes sterben. Von daher wäre tatsächlich möglicherweise dieses mit dem Messer jemanden töten, der schnellere Tod als Verhungern. Ich stelle mir Verhungern sehr, sehr qualvoll vor, tatsächlich.
Da hast du recht. Und da fällt mir auch ein Satz ein, den man mal in Rückblenden sieht, da, wo es ja darum geht, dass die Frau dann quasi diesen Selbsttod wählt. Da gibt es ja nochmal einen Dialog mit Viggo Mortensen, und da sagt sie ihm auch ganz klar, ich will nicht nur überleben.
Ja.
Das fand ich auch so ein Satz, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Klar könnten wir hier noch 5, 6, 7 Jahre vielleicht ausharren.
Ja.
Aber das, wofür? Das ist doch, ne, kein Leben. So, dann doch lieber jetzt und vorbei die Kiste. Ja, kann ich so auch nachvollziehen, natürlich.
Ja, und so gesehen denke ich mir halt einfach, vielleicht hat der Vater in diesem Moment einfach vor Augen gehabt, wie er und sein, nicht mal wie er, sondern wie sein Sohn vor seinen Augen langsam dahinsiecht vor Hunger. Mhm. Und er war in dem Moment ja auch noch krank, das muss man auch dazu sagen. Der Junge ist nicht einfach eingeschlafen, sondern der war ja kränklich in dem Moment. Ja. Dementsprechend, wenn du dann keine Lebensmittel hast, geht's vielleicht noch irgendwie schneller. Und vielleicht hat er diesen Terror vor Augen gehabt, seinem Sohn beim Sterben zuschauen zu müssen und ihn nicht beschützen zu können, dass er dann diese Kurzschlussreaktion hat und dann ihm alles wegnimmt.
Du, ich verstehe den Vater in dem Moment ja auch, weil wie gesagt, das hast du ja immer. Du hast immer diesen Beschützerinstinkt, natürlich. Mhm. Ne? Da geht's nicht nur um dich, da geht's in erster Linie um das Kind. Alles nachvollziehbar, nur diese Situation, dass das Kind dann eben merkt,
voll,
was ist jetzt los, ne? Das ist es halt.
Ich weiß auch, was du meinst. Es ist letzten Endes natürlich eine krasse Szene, wenn man sieht, wie, wer ist es? Michael Kenneth Williams, glaube ich, ne? Der den.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht,
ja. Oder hier von der Omar Little von The Wire spielt er und bei Boardwalk Empire da mitgemacht, ja. Müsste der Dieb sein.
Ich gucke keine Serien, also ich glaube, ich die jetzt mal
ja.
Ja, ist er aber.
Ja, auf jeden Fall, wie er dann da steht, nackt und in dieser Kälte, das sind natürlich schon krasse Bilder. Mhm. Ne? Und du weißt halt auch, für ihn ist das das Ende.
Mhm. Weil was mir gerade nochmal einfällt, von wegen auch Realismus und Detailgetreue, wo du gerade gesagt hast, nackt. Ich finde halt auch, das ist ja bei manchen Schauspielern auch so beeindruckend, wenn du Viggo Mortensen in einigen Szenen auch nackt siehst, weil er irgendwie ins Wasser geht, der Typ muss sich so runtergehungert haben für diesen Film. Mhm. Hilfe.
Ja.
Und du hast eigentlich Glück, dass Cody Smith McPhee eigentlich bis heute noch so ein Hungerhaken ist, weil so ein Kind musst du auch erstmal finden. Ne? Also der kannst du ja nicht sagen, so, wir bereiten uns immer auf die Rolle vor, du isst jetzt mal irgendwie ein Jahr nicht wirklich. Der ist einfach so, aber das musst du halt auch erstmal finden. Der sieht ja heute als Erwachsener auch schon schlimm aus, wo ich mir auch meine, isst doch mal was, Junge, ne? Aber da hast du halt für die Rolle goldrichtig gecastet. Aber Mortensen, Respekt. Ne?
Ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, du guckst keine Serien, aber wenn man jetzt denkt, ich denke jetzt an die Serie The Lost, heißt sie The Lost?
Lost einfach.
Diese Inselserie. Lost, ja. Ja.
Lost, ja.
Wie lange sie auf dieser Insel sind und eigentlich alle irgendwie dünner sein müssten, weil es nicht viel zu essen gibt, aber sehen halt einfach trotzdem, behalten ihre Muskulatur, behalten ihre Fettreserven und alles.
Lost habe ich tatsächlich damals sogar ein paar Mal reingehört, auch gefragt, da ist doch auch so dicker, warum ist der immer noch dick? Also irgendwann ein gewisser Punkt.
Also ja, so in etwa, ja, wo du halt denkst, so, ich glaube euch das nicht. Und da gebe ich dir vollkommen recht, die Figuren, die wir hier sehen, die sehen ausgemergelt aus. Da hat auch das Make-up-Department gute Arbeit gemacht, weil die wirklich auch vom Gesicht her, sie sind dreckig und es sieht halt, ich glaube diesen Menschen, dass sie in dieser Welt irgendwie lange Zeit verbracht haben. Ja. Und das musst du auch einfach mal schaffen, ja, diese Authentizität zu schaffen.
Ja, hast du noch eine Szene, Ding Dong, die du noch ansprechen willst? Weil du hast jetzt hauptsächlich die moralische Debatte losgebrochen.
Nee, ich glaube, ich hätte tatsächlich auch irgendwie diese Szene genannt oder halt einfach diese, die Mutter, die resigniert, weil sie weiß, sie gebärt dieses Kind in eine Welt, die dem Untergang geweiht ist. Und es gibt keine Hoffnung. Und wie sie halt, ne, es ist ja, wie sie halt quasi zerbricht daran, dass sie eben diesem Kind das Leben geschenkt hat und was sie dem Kind damit angetan hat letzten Endes. Ne? Das fand ich sehr, sehr krasse Szenen, auch gut gespielt von Charlize Theron. Die fand ich auch sehr eindringlich, diese Szenen.
Ich hätte noch mal was Ketzerisches.
Oha. Noch ketzerischer, als zu sagen, dass das hier kein Science Fiction ist?
Ich wollte gerade sagen,
schon. Ja. ist heute so mein Ding. Ich finde, ich hätte eher ein anderes Ende gebraucht. Ich hätte es besser gefunden, wenn er einfach alleine in den Horizont geht, muss ich gestehen. Dieses, hey, wir sind deine neue Familie, komm mit uns mit, alles wird gut. Klar, das soll nochmal diesen Hoffnungsaspekt in dieser Welt transportieren. Aber ich glaube, ich hätte es anders besser gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
Ich sag mal so, ja, die Tendenz geht dahin, dass das ein Happy End ist. Aber ich meine, es ist nicht gänzlich ausformuliert. Es besteht theoretisch die Möglichkeit, auch wenn ich es nicht so interpretiere, dass es vielleicht doch eine Kannibalenfamilie ist, dass sie vielleicht doch böse sind. Aber ja, ich gebe dir schon irgendwo recht. Andererseits, es ist halt irgendwie ein Kinofilm und ich meine, wir wollen ja nicht, oder die Verantwortlichen wollen nicht, dass Leute alle traurig aufs Kino gehen und weinen. Es wäre dann vielleicht doch zu krass gewesen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen ansatzweise minimal offen. Ja, Jaco.
Wäre jetzt interessant, das ist ja eine Romanverfilmung. Ich weiß nicht, wie das Buch endet. Also wenn du jetzt sagst, vielleicht fürs Kino angepasst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, auch ein anderes Ende wäre interessant, hätte vielleicht auch zu dieser Stimmung gepasst, aber ich verstehe natürlich auch, was dieses Ende soll. Und ich mag es gar nicht bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter wäre, aber das zeigt eben ja auch, es gibt vielleicht, also ich schließe es mal einfach wirklich aus, dass es eine Kannibalenfamilie ist, Ding Dong. Also so ein Twist, den man nicht
sieht. Ja, ich denke es auch nicht.
Wozu? Also das wäre ja wirklich völlig für die blanke Hose. Das kriegt da keiner mit. Das wird nicht angedeutet. Wozu? Ne? Ich denke mal, dieses, wir zeigen, okay, am Ende gibt es dann doch noch die paar Guten. So, du bist nicht der Einzige. Es gibt echt noch so welche, die sich an gewisse moralische Dinge halten und nicht nur Auge um Auge. Und wir versuchen noch so ein bisschen was zu bewahren. Ich finde das okay als Schlusspunkt. Ich finde es sowieso schwierig, diesen Film zu beenden, weil wie du schon sagst, es hätte auch anders enden können. Es hätte sich immer irgendwie so ein bisschen unvollendet vielleicht angefühlt, weil ich wüsste auch spontan kein Ende, wo ich sage, jetzt, das ist jetzt komplett rund, damit ist der Film vorbei. schwierige Aufgabe, wie sie es gemacht haben, finde ich es völlig in Ordnung, weil es hat mir nichts kaputt gemacht oder so. Aber ich kann mir auch vorstellen, man hätte es auch noch anders machen können. Das wäre wahrscheinlich mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser, aber das ist spekulativ.
Mhm. Wie habt ihr die Daumen interpretiert?
Wen?
Die Daumen.
Die Daumen.
Wir sehen ja, stimmt, bei dem, ich sag jetzt mal, den Dieb sehen wir ja, dass ihm, ich glaube, an der linken Hand der Daumen fehlt. Und diesem Familienvater fehlt ja ebenfalls ein Daumen.
Ja.
Und wir haben ja in beiden Fällen dieses, dass beide sagen letzten Endes, sie haben die beiden verfolgt. Sie sind ihnen gefolgt. Ne? Ich habe es im Internet ein bisschen nachgelesen. Da hieß es irgendwie, da gibt es die Theorie, dass diese fehlenden Daumen wohl irgendwie eine rituelle Sache wären oder eine Bestrafung. Aber ich glaube irgendwie, ich meine, auch im Buch ist es wohl nicht gänzlich ausformuliert. Ja.
Ja,
aber habt ihr da irgendwie eine Theorie dazu oder wie habt ihr es für euch gedeutet? Weil die Kamera hält ja doch schon, ich sag mal, auffällig drauf.
Ja, mir ist es im Film natürlich auch aufgefallen, aber ich habe es tatsächlich jetzt gerade wieder vergessen. Ne? Hättest du es nicht erwähnt, wäre ich da auch nicht zu sprechen gekommen, weil es wirklich null Erklärungsansätze gibt, wirklich gar nicht. Das ist super spekulativ. Der Film will, dass es einem auffällt, sonst würde man es ja nicht so machen. Aber es gibt, finde ich, also ich habe nichts entdeckt, wo ich sagen könnte, oh ja, in die Richtung könnte es gehen. Weiß ich nicht. Ist vielleicht einfach nur so ein kleines Easter Egg, damit die Leute noch ein bisschen was zum drüber grübeln haben und länger über den Film nachdenken. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Idee dafür, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung.
Da bin ich zu dumm für dann irgendwann am Ende des Tages.
Vielleicht ist es ja tatsächlich eher was auf den Roman abzielt, aber keine Ahnung.
Ja, aber selbst dann, wenn du es zeigst, also ich meine, es ist für mich auch okay. Es ist so wie dieser Auslöser für diese Apokalypse. Man braucht es nicht unbedingt. Das lässt so ein bisschen Raum für Spekulation. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja gerade gesagt haben, das Ende kann man, oder ich zumindest gesagt habe, man kann es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung deuten. Ja, man könnte jetzt auch hingehen und sagen, okay, vielleicht ist dieses Daumending irgendwie so ein Gruppenritual und die gehören doch alle irgendwie zusammen und sind vielleicht dann doch nicht ganz so, keine Ahnung. Ja, aber ich mag sowas eigentlich ganz gerne, wenn du sowas hast, was keinen Logikbruch darstellt, was dich aber zum Nachdenken anregt, so ein bisschen.
Vielleicht war es ja genau das, keine Ahnung, ne? So, es gibt keinen,
ist aber für mich okay.
Es gibt keinen Grund mehr für Daumen hoch, dann machen wir den gleich weg. Ist alles scheiße.
Ich würde sagen, also wenn das Gang-Ritual ist, dass man sich die Daumen abschneidet.
Ja, kleine Finger wäre schon irgendwie praktischer, ne?
Ja.
So, oder praktischer, naja, das wäre auf jeden Fall.
Die Nase.
Okay, also sollten wir das hier mal bei Movie Break einführen, einigen wir uns auf kleiner Finger. Ne? Den Daumen würde ich behalten, ne? Wenn wir dazugehören, Kreis.
Ja, ich glaube, den braucht man auch für bedeutend mehr als den kleinen Finger. Ich glaube, deine Hand ist bedeutend funktioneller mit Daumen als ohne.
Der Daumen ist ganz wichtig. Ja,
auf jeden Fall.
So, Frankie Four Fingers, ne, sind wir uns einig. Der Kleine kann weg.
Das heißt,
hätten Katzen Daumen, würden sie die Welt beherrschen.
Nach dieser Logik müssten aber Koalas die Welt regieren, weil die haben ja vier Daumen.
So, wir schweifen ab, glaube ich.
Okay. Ich glaube, wir wären auch am Ende, es sei denn, ihr habt noch irgendwas.
Nee, gerade nicht.
Tatsächlich nicht. Also das Einzige, was ich jetzt noch sagen würde, machen wir doch ein Fazit, wie wir es insgesamt fanden, oder hau ich das jetzt mal so komplett raus?
Hau einfach raus.
Ich habe den Film tatsächlich sogar aufgewertet, im Gegensatz zu Ding Dong, der ihn, glaube ich, ein bisschen abgewertet hat, weil er mich, habe ich ja schon gesagt, diesmal noch mehr getroffen hat. Es kann natürlich daran liegen, dass man selbst in dieser Vatersituation jetzt ist, kann aber auch sein, dass er mich jetzt in dieser Stimmung jetzt so richtig erwischt hat. An gewissen Punkten, dass ich vielleicht auf manches auch generell ein bisschen emotionaler reagiere als vor 15 Jahren oder so. Aber ich muss auch sagen, dieser Film, ich habe ihn 15 Jahre nicht gesehen, obwohl ich ihn hier stehen hatte. Ich glaube auch, ich werde ihn mir die nächsten, vielleicht nicht 15 Jahre, aber ich bin mir sicher, die nächsten 5 Jahre gucke ich mir nicht mehr an. Aber nicht, weil er nicht gut wäre. Das ist genau das Gegenteil, weil er so gut ist in dem, was er tut und was er mit dir macht, dass ich, das muss ich nicht oft mir angucken. Das ist so, das ist wirklich ein Downer hoch 10, aber perfekt dafür an sich.
Ja. Genau, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Das hatten wir ja vorhin angesprochen gehabt. Und ich glaube, ich liege bei 8.
Habe ich auch. Ich bin jetzt bei 8. Ich hatte den bei so bei 7, vielleicht 7,5 aus dem Gedächtnis verordnet. Das ist für mich jetzt ein klarer 8.
Ich hatte den bei 7. Ich dachte eigentlich, ich würde ihn aufwerten, aber ich habe es jetzt nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich ihn bei 7 lasse und es für mich halt einfach von, ich sag mal, einer guten, soliden 7 zu einer, naja, gerade so 7 geht oder vielleicht sogar Richtung 6,5. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das mit dem Kind hat mich irgendwie einfach zu oft rausgerissen für mich. Ich verstehe, wir haben es ja jetzt auch schon erläutert, ich verstehe, was womöglich die Intention dahinter ist. Für mich aber so die innere Logik ist dadurch so ein bisschen verletzt worden. Irgendwie für mich, ja, hat mich, weiß nicht. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, so richtig viel Handlung hat dieser Film nicht. Es ist ein Roadtrip, sie laufen durch die Gegend, sie erleben hier und da kleine Begegnungen. Aber so richtig, richtig krass viel passiert halt letzten Endes nicht. Ja. Aber ist kein schlechter Film, auf jeden Fall. Das gar nicht. Ne? Also, und die Bilder sind echt heftig.
Ich finde ja, Punkte sind immer so ein bisschen Schall und Rauch. Das ist ja immer nur so ein bisschen, um irgendwas vielleicht ein bisschen abbildbarer zu machen oder ein bisschen vielleicht vergleichbarer. Wichtig ist ja, was hat man zu dem Film zu sagen? So.
Ja.
Da können genau. 6 oder 8 Punkte ist manchmal relativ egal. So, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ich würde ihn ebenfalls empfehlen.
Alles klar. Dann würde ich hier den Deckel drauf machen. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denn von dem Film haltet, was eure Wertung ist, das würde uns auch interessieren. Und ob ihr da die Buchvorlage gelesen habt und uns erklären könnt, was mit dem Daumen auf sich hat, das wäre auch interessant.
Oh ja.
Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sag schon mal Tschüss und gib an Jaco.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an euch beide. Ich wiederhole mich hier jedes Mal, aber was soll ich auch anderes sagen? War mir auch eine Freude. Es war auf jeden Fall schöner, über den Film zu reden, als sich den Film anzugucken. Das hat nichts damit zu tun, dass das kein guter Film ist. Ganz im Gegenteil, er hat damit absolut sein Ziel erreicht. Und ich freue mich darauf, oder nee, stimmt nicht, aber ich bin gespannt, wenn ich ihn in vielleicht 10 Jahren nochmal gucke, ob er mich dann noch so kaputt macht. Glaube ich aber. So, na Ding Dong, bitte.
Ja, ich sage einfach das Gleiche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide. Und heute schließe ich ab mit We've always believed we weren't alone. On July 4th, we'll wish we were.
Oh, das war ja einfach. Das war Alf.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.